Sorry. Ist das jetzt Take 4 oder Take 5? Auf jeden Fall reden wir schon eine Stunde.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe eine Entschuldigung dafür. Ich habe Fieber, ich bin etwas krank, ich bin ein bisschen durch den Wind. Aber ja, tatsächlich ist das Take 4 und mit diesem Take 4 begrüße ich dich, lieber Sven, zum vierten Mal und unsere liebe Hörerinnen und Hörer zum ersten Mal.
Und ich zum vierten Mal wünsche ich dir gute Besserung. Hoffe, dass du bald wieder gesund bist und auf dem Damm bist und das schöne Wetter in Dubai genießen kannst. Ich glaube, wir machen hier einen sehr kurzen Take draus. Ich will nur ganz kurz was zur FDI sagen. Schrecklich, was da passiert ist. Und ich wünsche das mit den Mitarbeitern natürlich für die Zukunft alles Gute. Auch wenn die Zeiten gerade sehr unsicher sind natürlich. Aber dass sie da trotzdem ja so positiv wie möglich wieder rauskommen.
Und wenn ihr euch fragt, worüber wir in den ersten drei Takes geredet haben, das sagen wir euch nicht. Denn nicht alles, über das man so rigoros debattiert, muss auch in der Öffentlichkeit landen. Und ich glaube, es wurde schon so viel über so viele Dinge gesagt von so vielen Leuten.
Und auch in der Öffentlichkeit.
Auch in der Öffentlichkeit, in der Bildzeitung und sonst wo. Von manchen wird auch nichts gesagt, dafür werden sie auch angegangen. Unser Podcast besteht in erster Linie aus interessanten Gästen und dann ein bisschen aus uns. Und ich glaube, das Letzte, was die Branche braucht, ist jetzt noch unsere Spekulationen, unser Schlammwerfen. Und ich freue mich tatsächlich, dass wir heute einen sehr interessanten Gast haben. Er ist Tourismusdozent, er ist Marketingberater, er hat viele Hüte auf, viele Asse im Ärmel und bin sehr gespannt, was er heute für Themen zu uns mitbringt.
Wir sprechen heute mit Max Hübner.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Lieber Max, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Moin.
Moin. Ja, wir kennen es ja von der AER-Tagung. Hat ein bisschen gedauert, aber endlich haben wir es geschafft. Auch bei dir fangen wir an mit drei Fragen, die ein bisschen provokanter sind, nicht ganz ernst gemeint sind, mit ein bisschen Augenzwinkern. Und dann steigen wir richtig ein. Welches touristische Thema der letzten 5 Jahre, welches dich damals so ganz tierisch aufgeregt hat, ist jetzt eigentlich schon fast wieder vergessen?
Ja. Vielleicht, wenn ich so spontan sagen würde, ist damals, wie Thomas Cook bzw. Neckermann so abgewickelt worden ist im Markt, wie viele Reisebüros auch teilweise auf ihren Kosten sitzen geblieben sind. Und ich sage jetzt mal so als kleiner Appell, das sollte sich auf jeden Fall nicht wiederholen.
Mhm. Zwinker, zwinker.
Ja.
Hier vielleicht der kurze Werbeblock, wer ein bisschen was über die Pleite von Thomas Cook lernen möchte, zumindest aus der Sicht des damaligen CEO der Thomas Cook Gruppe, kann gerne mal in unseren Podcast reinhören. Anfang 2022 haben wir mit Peter Fankhauser geredet, der damals an der Spitze des Thomas Cook Konzerns war, und der hat ein bisschen geschildert, wie das für ihn war.
Das hat mich übrigens damals auch sehr überrascht, weil ich hatte ja 2011 war das, glaube ich, eine Saison sogar als Reiseleiter gearbeitet bei Neckermann bzw. Thomas Cook auf Fuerteventura. Und naja, man hat schon so ein bisschen gemerkt oder so, dass damals so die Ressourcen knapp waren. Ne? Also ich habe ewig auf meine Uniform gewartet, musste dann provisorisch, sag ich mal, dann quasi so mit einer eigenen Uniform, mit einer eigenen Hose, sag ich mal, so rumlaufen und Thomas Cook vertreten. Aber, und ich habe damals schon gesagt, ich habe mal eine Abmahnung bekommen auf Fuerteventura oder so eine Vorabmahnung, weil ich mein iPhone, mein Handy genutzt hatte während eines Beratungsgesprächs. Und heute wäre das ja ganz normal. Heute würde man zwischendurch irgendwelche Informationen mal kurz googeln, würde mal kurz mit dem iPad irgendwelche Fotos zeigen. Das war damals nicht so gern gesehen. Und ich denke manchmal immer heute so, da war man der Innovation ein bisschen weit entfernt, sagen wir es mal so.
Ja, bei Abmahnungen kennt sich Andi auch aus.
Dann gleich auf zur nächsten Frage, Max. Was ist das größere Problem im Tourismus? Fachkräftemangel oder Nachwuchsmangel? Entweder oder.
Fachkräftemangel. Eindeutig. Also ich sage jetzt mal, Fachkräftemangel ist ja nicht nur im operativen Bereich, sondern auch, ich würde jetzt mal sagen, auf der Management-Ebene. Und Tourismus ist ja grundsätzlich, glaube ich, eine Branche, wo auch einiges aus dem Bauch heraus entschieden wird. Es sind ja sehr emotionale Produkte, die teilweise verkauft werden. Und da gibt es so gerade in den älteren Semestern viele, die sagen, ja, ich kenne meine Zielgruppe, ich kenne meine Kunden und ich weiß ganz genau, was die wollen. Aber ich glaube, heutzutage hat sich das ein bisschen differenziert. Ne? Also da muss man schon ein bisschen mehr über Marktanalysen, Marktkenntnisse und so weiter mitbringen. Auch wie ich eine Zielgruppe heutzutage so darstelle, dass man damit hinterher auch im Unternehmen arbeiten kann. Und da wird es dem einen oder anderen Konzern oder auch mittelständischen Veranstalter nicht schaden, wenn an der einen oder anderen Stelle auch mal ein Betriebswirt sitzen will.
Aber ist denn für den Nachwuchs Tourismus sexy?
Im Moment nicht. Ich sage euch auch genau warum. Weil der Nachwuchs überhaupt keine Vorstellung hat, was die Touristik eigentlich ist und was sie macht. Also die Branche, die Außendarstellung der Branche ist im Prinzip so schlecht, dass ich im Prinzip selbst in der Vorlesung im ersten Semester, wenn ich so als Hochschuldozent an den Universitäten und an den Hochschulen unterwegs bin, erstmal erklären muss, was ist überhaupt ein Reiseveranstalter, worin unterscheidet sich das zu einer Individualreise, was hat ein Reiseveranstalter für Vorteile beispielsweise. Also der Nachwuchs, wenn er direkt vom Abitur kommt oder meinetwegen aus der Realschule und sich eventuell entscheiden könnte, dass die Touristik oder die Tourismusbranche eigentlich auch eine ganz coole Branche ist, weiß eigentlich gar nichts. So deutlich muss man das sagen.
Ganz kurz ein Kommentar noch zum Thema Wissen und Außendarstellung der Touristik. Das war ja so ein bisschen auch, Sven, am Anfang unsere kleine Mission, dass wir vielleicht auch der Nicht-Reisewelt so ein bisschen darlegen mit dem Podcast, was eigentlich was ist. Ich weiß nicht, wie weit wir damit gekommen sind, zumindest so ein paar Leute zu beeinflussen, was so hinter den Kulissen der Reisebranche los ist. Wie entsteht ein Reiseprodukt? Was tut sich so? Aber ich glaube, grundsätzlich diesen Anspruch haben wir nicht ganz abgelegt. Aber ich glaube, Max hat schon recht, dass die meisten Leute sich unter einem Reiseveranstalter nicht sonderlich viel vorstellen können. Ne? Also was wirklich genau da drin steckt.
Genau. Also passt jetzt vielleicht nicht ganz zu dem Thema, aber wenn man sich mal anguckt, wie stark zum Beispiel die Reichweite im Einzelhandel ist von Rewe, von Edeka, ne? Also wie erfolgreich die auch auf TikTok sind und wie stark da auch so die Themen, sag ich mal, eines Verkäufers bei Edeka thematisiert werden, warum es attraktiv ist, in der Branche zu arbeiten. Da muss sich die Touristik noch eine ganz große Scheibe von abschneiden. Also auf diesem Niveau kommuniziert die Touristik oder auch generell die Tourismusbranche nicht im Markt.
Du arbeitest ja auch als externer Berater. Jetzt sind wir ja im Tourismus und da gibt es doch viele inhabergeführte Unternehmen, kleinen Mittelständler, die trotzdem sehr erfolgreich sind, denken Sie zumindest, die sich wahrscheinlich auch ein bisschen schwer tun, externe Berater in ihr Unternehmen mal zu lassen und da reinzublicken und das vielleicht ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Warum denkst du trotzdem, dass externe Berater eine gute Idee sind für touristische Unternehmen?
Also ich glaube, externe Berater haben in erster Linie sowohl den Blick intern im Optimalfall, aber in der Regel auch den Blick von außen. Ne? Also wenn jetzt jemand als Reisebüro, ich sage jetzt mal als Beispiel, eine Social-Media-Kampagne macht und meint, damit kann er jetzt den großen Gewinn machen, damit schließt er jetzt morgen durch die Decke und dann kommt ein Externer und sagt, naja, wenn du einen erfolgreichen Social-Media-Kanal hast, dann musst du dir in erster Linie erstmal angucken, was bringt denn einen viralen Kanal? Also was bringt dich denn zur Reichweite? Und ist es nicht vielleicht auch erstmal notwendig, deine eigenen Interessen etwas zurückzustellen, um dann, wie gesagt, diese Reichweite zu generieren? Und ich glaube, intern fällt einem diese, wenn man jetzt selber aus der Branche kommt, geht man einfach mit so ein bisschen blauäugig ran, weil der Standard innerhalb der Branche eben nochmal ein anderer ist, als wenn man jetzt Beispiele von außen, sag ich mal, mit einbringt.
Fällt das dann auch nicht ein bisschen schwer, die Umsetzung? Ich stelle mir das vor, also ich bin jetzt, seit wann bin ich selbstständig? 2010, also noch nicht ganz der alte Hase. Aber wenn ich jetzt so 20, 30 Jahre ein Unternehmen geführt habe und dann kommt da jemand und sagt mir, wie es besser, ich muss meine eigenen Interessen zurücknehmen, was soll das denn? Ich weiß doch, wie es erfolgreich geht und warum muss ich das jetzt umsetzen?
Naja, wisst ihr, Betriebswirtschaft ist ja erstmal was Allgemeines. Also ich kann ganz oben ansetzen und sagen, ich fange mit der Strategie an, schaue mir theoretische Aspekte an, wonach entscheidet überhaupt der Kunde, ne? Ist es eine emotionale Entscheidung, ist es eine rationale Entscheidung? Und ich sage jetzt mal, Social Media, als wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, ist ja ein Marketing-Ding. Und Marketing, das lernt man so auch nicht in der Schule oder da muss man zumindestens doch, finde ich, schon mal studiert haben, ist auf jeden Fall eine emotionale Entscheidung. Und dieses emotionale Verständnis für ein bestimmtes Kundenklientel zu gewinnen, das fällt einem schwer, wenn man sich vorher vielleicht nicht mit diesem Kundenklientel auseinandergesetzt hat. Und wenn dann jemand Externes kommt, der sagt, ich weiß zwar nicht hundertprozentig, was dein Business ist, wie du Umsatz generierst, aber ich kenne die Zielgruppe sehr gut, dann ist eine externe Beratung eben nochmal Gold wert. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich bin ja Touristiker und das Gute bei mir, sage ich jetzt mal so, ist, dass ich sowohl extern BWL, wenn du so willst, sag ich mal, kann und aber auch die Insights, sag ich mal, aus der Branche kennen.
Das ist eigentlich die Frage, das perfekte Stichwort, um so richtig in das ganze Thema einzusteigen. Du bist ja Dozent, Berater, Autor, Coach und hast in den letzten Jahren ja tatsächlich auch zumindest in der Fachpresse der Touristik eine ziemlich wachsende mediale Präsenz erlebt. Kannst du unsere Hörer und Hörerinnen so ein bisschen darüber aufklären, wer du bist und was du genau machst? Wie gesagt, Themen eben schon angerissen. Erzähl mal ein bisschen über dich.
Ja, gerne. Also ich komme ursprünglich aus Parchim, das ist in Mecklenburg-Vorpommern, habe dort 2008 Abitur gemacht und dadurch, dass das damals so ein Doppeljahrgang gewesen ist, also wo 12. und 13. Klasse gemeinsam Abitur gemacht hat, waren die Chancen, direkt damals ins Studium zu gehen, eher gering. Und ich habe mich dann durch Zufall mehr oder weniger entschieden, eine Ausbildung zu machen in dem örtlichen Reisebüro. Und habe dann 2,5 Jahre in Ludwigslust und in Parchim gelernt, gearbeitet. Hinterher dann ein halbes Jahr als Reiseleiter bei Thomas Cook, Neckermann auf Fuerteventura gearbeitet. Bin immer der Branche treu geblieben. Außer in den 3 Jahren, wo ich dann ein Dualstudium gemacht habe im Hotel Neptun, kennt man vielleicht. Das ist dieses große Hotel an der Ostsee. Also auch historisch wirklich relevant. Als Betrieb sage ich jetzt mal ein typisches Hotel mit typischen Problemen, auch im Ausbildungsbereich, was den operativen Bereich angeht. Genau, aber es war auf jeden Fall interessant, auch dort ausgebildet zu werden. Nicht nur in Sachen jetzt, dass man mal einen Einblick bekommt, wie es in der Gastronomie ablaufen kann, sondern auch eben, wie es an der Rezeption läuft, wie so Hotelmarketing geht, wie man so mit Gästen umgeht und so weiter. Ne? Das prägt einen schon auf jeden Fall. Aber ich habe dann gesagt, nach diesen 3 Jahren Dualstudium, wo ich übrigens in Berlin studiert habe und in Rostock gearbeitet habe, ich will jetzt wieder zurück in die Touristik und habe dann wieder für Reisebüros ganz normal gearbeitet. Und aus dieser Historie, dass ich eben für verschiedene Reisebüros tätig war, habe ich mir dann irgendwann überlegt, eigentlich wäre so eine Beratung, wie man sich neu aufstellen kann, was man vielleicht auch im Internet, Online-Marketing aus eigener Kraft gut machen kann, eine gute Idee. Da habe ich auf jeden Fall Bedarf gesehen, dass viele Büros einfach auch Unterstützung da brauchten. Und so hat sich meine Selbstständigkeit eigentlich immer weiterentwickelt. Heute muss ich dazu sagen, arbeite ich weniger für kleinere Reisebüros, sondern, also ich sage jetzt mal, so meine Dienstleistung richtet sich schon eher so an mittelständische Unternehmen, gerade so, was so eine enge Zusammenarbeit mit Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen angeht. Ich habe dann irgendwann meinen alten Hochschulprofessor mal wieder kennengelernt und der hat dann gesagt, willst du nicht bei mir im Institut arbeiten und hast du nicht auch Lust, kleine Lehraufträge zu machen beispielsweise? Und so bin ich in diese Dozentenrolle damals gekommen, war noch relativ jung und habe aber den Vorteil gehabt oder so, dass ich gut mit jungen Leuten, weil ich ja selber auch noch nicht so alt war, arbeiten konnte. Irgendwann, als ich dann so kleine Lehraufträge hatte in Sachen Tourismus, Marketing, Reiseveranstaltermanagement, Social Media und so weiter, wurde dann mal gesagt, Max, wenn du schon so im akademischen Bereich hier mit uns zusammenarbeitest, wäre es gut, vielleicht auch nochmal einen Master zu machen. So bin ich dann zum Marketing gekommen, also zum strategischen Marketing tatsächlich. Und es hat sich dann alles so weiterentwickelt. Die Aufträge wurden mehr. Man musste sich dann auch überlegen, schafft man das alles noch so alleine? Und irgendwann, habe ich mich entschieden, nicht mehr so sprunghaft zu sein, sondern einfach zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf zwei Unternehmen, für die ich auch gleichzeitig eben als freier Mitarbeiter mitarbeite. Also das wäre eben auch so ein Appell, so ein Learning an der Stelle, wenn man so selbstständig ist, ist es immer von Vorteil, wenn man auch selber im operativen Bereich mit an den Projekten arbeitet, die man eben auch betreut. So bin ich dann zum Beispiel jetzt zu meinem langjährigen Handelspartner Worldia gekommen. Die sitzen hier in Berlin bei mir um die Ecke und die machen ja so Bausteinreisen, ne? Also zusammenfügen. Ich habe damals gesagt, als ich mit denen angefangen habe, das ist was die Branche auf jeden Fall braucht, weil man wird einfach beim Beraten und beim Vermitteln von Bausteinreisen effizienter, effektiver, weil es einfach zehnmal schneller geht. Ne? Also ihr kennt das vielleicht aus dem Reisebüro, früher musste man noch einzelne Bausteine mit dem Katalog den Code zusammenfügen und hat dann wochenlang oder so da eine perfekte Reise zusammengeführt. Heute kannst du bei so einer Technologie wie bei Worldia, also einmal auf den Knopf drücken, hast erst schon mal eine vorgefertigte Bausteinreise und kannst das dann vor allem vakanzmäßig auch wieder auf den nächsten Tag beispielsweise schieben. Musst also nicht immer wieder von vorne anfangen, wenn du da was zusammenstellst. Jedenfalls, das ist deswegen langjähriger Kunde von mir, weil ich einfach auch gesagt habe, dass das matcht ganz gut. Ein innovatives Produkt mit eben dieser Unternehmensberatung. Ja, und ansonsten, ich stehe mit einem Bein in der Tourismusbranche, habe aber auch Kunden oder einen langen Kunden mittlerweile im Brandschutzbereich, also eine ganz andere Branche als Tourismus. Und ich finde das aber total spannend, weil so hat man immer wieder mal den Einblick auch von anderen Umständen, wie rekrutiert diese Branche beispielsweise neue Fachkräfte, was sind da die Herausforderungen? Und das ist ein super Learning, sage ich mal, um da einfach auch mehr die Unterschiede festzumachen.
Was unterrichtest du denn genau? Also wenn du an der Hochschule bist, was unterrichtest du? Erzähl uns doch mal ganz kurz, auf wo du unterrichtest, das einmal noch kurz zum Reißen. Ne?
Also meine Homebase, sage ich mal, als Fachhochschule ist die Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Das ist eine duale Hochschule, wo du quasi immer 3 Monate im Betrieb bist und praktisch mitarbeitest und 3 Monate dann im Semester Theorieunterricht genießt. Und ich habe dann immer dort so Module, die ich betreue. Jetzt aktuell ist es dort Reiseveranstaltermanagement, ne? Einführung, so 2. Semester. Da redet man dann darüber, was macht ein Reiseveranstalter, was sind die Zielgruppen, was sind die rechtlichen Herausforderungen, wie ist der Vertrieb beispielsweise aufgestellt. Ja, und diese Show, sage ich mal, habe ich auch noch an 2 anderen Hochschulen, einmal in Sachsen an der BA Breitenbrunn, demnächst duale Hochschule Sachsen, also die machen gerade so diese Transformation von Berufsakademie zur dualen Hochschule, und in Thüringen. Da gibt es die duale Hochschule Gera Eisenach. Da habe ich auch noch einen Lehrauftrag.
Wie ist denn die, ja, das muss ja alles Generation Z sein. Wie ticken die denn so? Also du hast gerade gesagt, die meisten haben keine Ahnung, wie ein Reiseveranstalter organisiert ist und was das genau für verschiedene Themen auch mit sich bringt. Warum haben sie sich dann dafür entschlossen? Meine Frage. Also was ist deren Motivation, dann doch Touristik zu studieren oder einen Schwerpunkt darauf zu haben? Und wie nimmst du sie wahr? Du bist ja dann doch wahrscheinlich ganz, ganz eng mit denen.
Genau. Also, um ehrlich zu sein, die meisten machen sich, bevor sie jetzt so ein duales Studium anfangen in der Betriebswirtschaft, keine Gedanken darüber, in welcher Branche sie mal landen wollen und was es eigentlich am Ende des Tages erbringen soll. So deutlich muss man das sagen. BWL war ja schon früher immer so in den Verruf geraten, wenn du nicht weißt, was du studieren sollst, studier BWL. Und mittlerweile ist es ja so, dass es wirklich ganz, ganz viele duale Studiengänge gibt. Also dieses System mit 3 Monate studieren und 3 Monate in der Hochschule, das ist ja nicht neu oder wird ja immer beliebter, sag ich mal. Und auch da ist es so, dass die meisten einfach Berufserfahrung sammeln wollen und sich so viele Branchen und Unternehmen wie möglich eigentlich ansehen wollen. Und da ist auf jeden Fall nicht festgesetzt, dass die da hinterher auch in der Tourismusbranche bleiben.
Hast du einen Überblick, wie viele Leute bleiben nach dem Abschluss dann doch im Tourismus oder? Verfolgst du das noch?
Ich würde aus dem Bauch raus sagen, vielleicht so maximal 40%.
Das ist ja krass wenig. Ja.
Ja. Aber wie gesagt, das ist nur eine Einschätzung. Man kann ja auch als dualer Partner von bei so einer Hochschule als Unternehmen sagen, okay, wäre cool, wenn du noch 1-2 Jahre dann wenigstens in unserem Unternehmen bleibst. Aber ich würde sagen, da ist eben auch die Chance für viele touristische Betriebe, dass man eben sagt, pass auf, du musst dir keinen neuen Arbeitgeber suchen, du kennst deinen Arbeitgeber, du weißt, was du hier zu tun hast und vielleicht können wir dir auch irgendwie noch einen Master und so weiter ermöglichen. Ich habe mal für die Touristik aktuell im Interview gesagt, wenn man es richtig macht, ich habe ja im Prinzip Ausbildung, Studium und Master, das sind insgesamt, wenn man zusammenrechnet, 9 Jahre. Ne? Und theoretisch könnte man sagen, du machst bei uns die Ausbildung, wir finanzieren dir ein duales Studium oder wir ermöglichen dir ein duales Studium. Das ist ja bei einer staatlichen Hochschule keine Finanzierung, sondern einfach nur ein Arbeitsvertrag. Und dann organisieren wir dir meinetwegen auch noch berufsbegleitend einen Master. Also ich als jemand, der immer berufsbegleitend alles gemacht hat, würde sagen, dass es eigentlich eine gute Chance ist, weil man wirklich praktisch immer am Ball bleibt und sich vielleicht nicht unbedingt immer wieder einen neuen Arbeitgeber und dementsprechende Finanzierung für diese Sachen suchen muss.
Eigentlich ist es ja auch gut für einen Lebenslauf irgendwie, wenn man sagt, ich wurde dann noch übernommen, habe dann noch irgendwie 1-2 Jahre für denselben Betrieb gearbeitet, weil ich halt gut und jetzt will ich halt mal was anderes kennenlernen. Also das eigentlich für den Lebenslauf wäre das perfekt. Warum denkst du, dass es nur so vom Bauch heraus 40%, ist es hauptsächlich das Geld, weil man dann doch merkt, in anderen Branchen gibt es vielleicht doch mehr und ich bin jetzt schon ein bisschen rumgereist, vielleicht in meiner Ausbildung. Was ist der Grund?
Ja, also ich bin jemand, der sagt, ein gutes Arbeitsverhältnis, nicht nur, aber ein ausschlaggebendes Kriterium ist schon die Bezahlung und auch die Kondition und zu welchen Umständen die Bezahlung zustande kommt. Und am Ende des Tages Handlungsempfehlungen an der Stelle. Die Betriebe müssen irgendwie einen Weg finden, wie sie die adäquate Bezahlung im Vergleich zu anderen Branchen gewährleisten müssen. Und das ist eine betriebswirtschaftliche Sache. Das hat in erster Linie erstmal was mit Investitionen aus meiner Sicht zu tun und vor allen Dingen auch mit Umstrukturierung. Ne? Also ich sage jetzt mal so ganz provokant, wenn ich auf so einer touristischen Veranstaltung bin, meinetwegen auf einer Inforeise oder irgendwie bei einer Tagung, ist mir doch schon aufgefallen während meiner Karriere, sage ich mal, dass da vieles auch nicht im Überblick ist, dass man gar nicht weiß, was für Kosten entstehen. Und also so eine Kalkulierung, sage ich mal, könnte man ja auch in die Gehälter, sage ich mal, der Mitarbeiter stecken. Und also ich glaube, da muss es schon eine Umstrukturierung geben. Nur weil ich jetzt Inforeisen wahrnehmen kann als Expi, wäre beispielsweise keine Motivation, langfristig in der Branche zu bleiben, muss man einfach so sagen.
Ich weiß, die Frage kommt später. Ich möchte sie aber jetzt vorziehen, weil ich glaube, das passt jetzt gerade im Anhang. Stichwort New Work. Wie ist denn da die Tourismusbranche aufgestellt? Ich erlebe es eigentlich schon so, dass wenn ich jetzt mit anderen Agenturen rede, mit anderen oder mit Reiseveranstaltern, die meisten, glaube ich, sind schon ganz gut aufgestellt, was New Work angeht, bieten dann doch oft Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten oder Workation. Wo sind wir da im Vergleich? Könnte da die Branche mehr tun oder sind wir da nicht schon ziemlich flexibel eigentlich? Oder bin nur ich das?
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Außenwahrnehmung. Also ich habe da den direkten Vergleich, weil ich ja bei dieser Brandschutzfirma hier in Berlin, für die ich arbeite, weiß, dass Homeoffice, flexible Arbeitszeiten da eher weniger möglich sind. Ne? Also wenn du als Elektroniker irgendwo nach Hause kommst oder so, dann musst du dich an Termine halten, dann kannst du nicht irgendwie auf Fuerteventura oder so am Strand liegen.
Verstehe ich gar nicht.
Ja, naja, wobei es da in der Elektrotechnik mittlerweile auch viel Remote-Arbeit gibt, aber trotzdem brauchst du ja entsprechende Serververbindungen und so weiter, ne? Da ist es nicht so wie bei uns, dass du mal irgendwie per E-Mail von der ganzen Welt aus antworten kannst. Ne? Und dieses Argument zu sagen, in der Tourismusbranche ist es aber so, dass wir nicht auf Knopfdruck oder so jetzt irgendwie gleich vor Ort sein müssen, sondern wir können eben auch viel mobil arbeiten und auch anbieten unseren Mitarbeitern. Das ist so im Markt nicht kommuniziert. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist intern vielleicht bei uns. Ihr kennt Leute oder so, die arbeiten von der ganzen Welt aus, so wie ihr beide ja jetzt im Prinzip. Bei mir ist es auch so, also ich sag manchmal, meine Arbeit, als wenn ich so als Berater unterwegs bin, ist wie auf Fuerteventura damals als Reiseleiter. Ich bin manchmal zu Hause, manchmal beim Kunden, manchmal an der Hochschule und ich habe unterschiedliche Arbeitsorte. Aber ich glaube, das sind genau die Argumente, wo man letztendlich auch die geringeren Gehälter ein bisschen kompensieren könnte, einfach diese Flexibilität. Und da liegt es wieder an der Branche, das eben auch nach außen hin zu kommunizieren. Und da haben wir noch ganz schön Nachholbedarf, würde ich sagen.
Es gibt ja auch viele Leute, jüngere vor allem, aber auch ältere Leute in der Branche, die durchaus Nebenjobs haben. Ne? Und das ist gar nicht mehr so selten, dass Leute, die in der Touristik arbeiten, zwei Jobs brauchen, in Anführungsstrichen, um sozusagen Leben zu führen, was sie führen wollen.
Ne? Ich sag mal, als Beispiel fällt mir gerade ein, Kollegen, die damals, als ich als Reiseleiter gearbeitet habe, sag ich mal, im Sommer, in der Saison, sag ich mal, eine Festanstellung hatten bei Reiseveranstaltern. Und sich dann über Winter, wenn nichts los war, wenn sie nicht mehr gebraucht hat, sage ich mal, entlassen worden sind. Sie mussten dann Arbeitslosengeld beantragen, damit sie versichert sind, sage ich mal, also damit sie krankenversichert sind und so weiter. Das kannst du heute nicht mehr machen, sage ich mal. Ne? Also da brauchst du heute wirklich schon ein Arbeitskonzept, ein Arbeitgeberkonzept oder so, wo du die Leute auch langfristig beschäftigst.
Lass uns doch nochmal ganz kurz ein bisschen zurückrudern zum Thema Fachkräftemangel, Nachwuchsmangel in der Touristik. Sind wir schon drauf eingegangen, aber als Berater hast du eine diagnostische und auch eine therapeutische Funktion. Ne? Also du bist sozusagen der Entdecker und dann auch der Verschreiber. Was ist denn jetzt, wenn du mal, was diese beiden Themenbereiche angeht, was ist denn deine Diagnose und was wäre deine Therapie über das hinaus, was du eben schon beschrieben hast, vereinfacht gesagt?
Ja, ja
jetzt also mal ganz einfach.
Märkte analysieren und Vorteile identifizieren. Ne? Und diese Vorteile dann eben so kommunizieren, damit es auch bei der Generation Z ankommt. Ne? Also das bringt wahrscheinlich nicht so viel, wenn ich denn mich in irgendwelchen Fachmagazinen und so weiter dann dazu äußere und sage, so löst man den Fachkräftemangel. Nee, also ich sage jetzt mal in Fachmagazinen, auch so mit der Überschrift, so muss man das machen, um Fachkräfte zu rekrutieren, funktioniert das eben nicht, sondern man muss mit gutem Beispiel vorangehen. Und sich dann eben auch mal anderen Medien, sage ich mal, öffnen. Ne? Also eben zu sagen, das ist ein Beispiel, wie wir in der Touristik als Unternehmen den Fachkräftemangel einigermaßen bei uns in den Griff bekommen haben. Ne? Also erstmal würde ich sagen, die Branche muss auch so ein bisschen lernen, dass das am Ende des Tages alles subjektiv ist und dass es kein Allheilmittel gibt für Nachwuchsförderung, Fachkräfterekrutierung, sondern das hängt von der Ausgangslage ab, wie immer in der Betriebswirtschaft, ne? Wo wohne ich, was habe ich für Möglichkeiten, ne? Was für Hochschulen kooperiere ich, wer hat welche Ideen, habe ich qualifiziertes Personal erstmal überhaupt ausgebildet, was überhaupt in der Lage ist, sage ich mal, dieses Problem für mein Unternehmen zu lösen. Ne? Also gerade das, da stehen ja auch immer Berater in der Kritik, haben die jetzt, worüber wir schon gesprochen haben, Ahnung überhaupt von dem Thema. Man sollte sich da auf jeden Fall nicht abhängig machen, weil es gibt eben gute Berater und es gibt nicht so gute Berater. Am sinnvollsten ist es immer noch, den Nachwuchs selber auszubilden und dann nach eigenen Lösungen zu schauen.
Aber was ist denn jetzt so, also du hast das Thema Bezahlung angerissen, du hast das Thema New Work, Home Office angerissen, aber sind das wirklich die Ursachen des Themas oder gibt es da irgendwas, was tiefliegender ist? Also das Thema Bezahlung ist ja nicht das Einzige, es gibt auch andere Branchen, die vielleicht auch nicht so gut bezahlt sind, die vielleicht attraktiver sind.
Ja, aber
ich will damit sagen, ich komme dem nicht so ganz auf den Grund, ne, weil es ist ja auch nicht so, dass in der Touristik unbedingt die Arbeitszeiten so unmenschlich sind. Da gibt es ja andere Branchen, die härter sind, würde ich sagen.
Und in der Touristik. Ganz und gar nicht. Wenn ich das mit meiner Arbeit im Hotel vergleiche, ich meine, das war ja schon auch als Dualstudent auch ein bisschen Ausbeutung, so muss man das einfach sagen. Nachtschichten, unmöglich ständig Wechsel von Tag und von Arbeit, von Früh- und Spätschicht und so weiter. Sowas hast du ja in der Touristik eigentlich nicht. Da gibt es geregelte Arbeitszeiten, da musst du vielleicht mal am Samstag oder so arbeiten, aber das ist alles verkraftbar im Gegensatz zu anderen Branchen. Ja, nur dann, sage ich es jetzt zum dritten Mal, muss das eben in die Außenwahrnehmung. Ne? Da muss man wirklich Kampagnen fahren, beispielsweise über Branchenspitzenverbände und so weiter, wo wirklich die Leute auch aufgeklärt werden. Da muss sich jemand bei Stern TV hinsetzen und darüber sprechen, sage ich mal. Da müssen Journalisten gebrieft werden, die mit der Branche nichts zu tun haben. Da muss man auch einfach sagen, okay, wir gehen als Branche ein bisschen geschlossener, sage ich mal, jetzt auch in die Öffentlichkeit, reden vielleicht auch mit der Lokalpresse und so weiter. Also da ist eher so der Pudelskern begraben. Dass man es einfach nicht schafft oder so, die Vorteile und das Großzügige, sage ich mal, was die Branche auszeichnet, wirklich so nach außen zu tragen, dass eben auch jemand, der vorher vielleicht keine Berührungspunkte mit der Branche hatte, das auch nachzuvollziehen.
Ja, wäre schön, wenn wir es hinbekommen würden, ne? Aber vielleicht ist auch die Branche zu differenziert, vielleicht.
Also ich sag mal so, wir sind, was die Außendarstellung und beziehungsweise auch die Verbandsarbeit in der Politik angeht, ja, muss ich leider so sagen, wir könnten besser aufgestellt sein. Also ich bin ja, das wissen ja viele, kann ganz gut mit dem VOSR und mit Maria Linhoff beispielsweise. Ich sag mal, ich habe am Anfang, das kann Maria auch bestätigen, auch nicht zu allem zugestimmt, sag ich mal, was der VOSR und sie als Person, sag ich mal, gemacht hat. Aber mittlerweile, wie gesagt, wir verstehen uns mittlerweile sehr gut. Nur, ich habe immer zu ihr gesagt, im Gegensatz zu anderen Verbänden schafft sie es wirklich dort im Fernsehen, sich darzustellen, zu sagen, das und das sind die Vorteile des Reisebüros, deswegen sollten Leute einen Reiseveranstalter buchen und so weiter. Das gab es vorher meiner Meinung nach nicht in dem Umfang. Und da hat sich schon ordentlich dazu beigetragen oder so, dass da zumindest auch an Endverbraucher diese Informationen gelangen. Und das müsste es eigentlich viel mehr und viel kontrollierter und auch viel gesteuerter, sage ich mal, geben. Und da, das scheinen andere Teilnehmer noch nicht so realisiert zu haben, ehrlich gesagt.
Kommen wir zu einem großen Block, wie ich finde, oder und auch zu einem sehr, sehr spannenden Block. Thema KI. Alle reden drüber im Moment. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass die Tourismusbranche doch wieder so ein bisschen hinterherhängt. Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt Bewerbungsgespräche führe, wenn die innerhalb der Touristikbranche kommen, dann frage ich, ne, hast du schon mal mit KI, kennst du da so ein bisschen was? Ja, ich habe mal was von ChatGPT gehört, aber das war's dann irgendwie. Wenn die von außerhalb der Branche kommen, dann höre ich doch, ja klar, nutzen wir verschiedene Tools, wo man auch Bilder generieren kann und so weiter und so fort. Ist das nur Zufall oder wie ist da dein Eindruck? Und später dann natürlich auch die Fragen, wie wird KI, wie können wir es nutzen, wie wird es unsere Arbeit, den Tourismus verändern und so weiter und so fort.
Also, ich bin ja Betriebswirt und ich betrachte das Thema künstliche Intelligenz aus Prozessmanagement-Sicht. Sagen wir es mal so, was ich nicht einschätzen kann, ist jetzt so wirklich technologische Sicht. Ne? Also ich kann nicht einschätzen, ob jetzt ein ITler, der jetzt den ganzen Tag irgendwas programmiert oder so, wo die Vorteile, sag ich mal, daran liegen. Ne? Das müsst ihr denn ITler fragen. Ich kann nur sagen, in meiner täglichen Arbeit, und ich würde sagen, ich bin ja recht modern, ich arbeite aus betriebswirtschaftlicher Sicht ziemlich am Geist der Zeit, hilft es mir enorm. Ich sag mal so als Beispiel, wenn ich Social Media Management mache, gibt mittlerweile so viele Tools, sag ich mal, Adobe Express oder Figma oder so, wo ich einfach auch, wo mir viel Arbeit abgenommen wird, wo Bilder generiert werden können, wo ich mittlerweile einen breiten Pool habe aus Stock-Images, die zu dem Text passen, den ich beispielsweise gerade formuliere und so weiter. Und diese Erkenntnisse, die spielen ja auch, würden ja auch für die Touristik eine große Rolle spielen, weil auch in der Tourismusbranche muss man ja viel Marketing machen. Und da sage ich jetzt mal die einfache Antwort, wenn mich jemand fragt, kann ich das auch gerne ausgiebig und detailliert erörtern, wie man da die Prozesse auch beim Reiseveranstalter beispielsweise verbessern könnte. Aber im Moment werde ich interviewt. Es ist so ein bisschen reduziert auf die Reisebuchung, sage ich mal, weil die Branche beispielsweise oder die Fachpresse da noch nicht so hinterher ist, sage ich mal, mit den wirklichen Fragen. Aber wenn das passiert, könnte ich jederzeit dann darauf eine Antwort geben. Und ich bin mir sicher, das können aber auch ganz, ganz viele andere Leute, die beispielsweise beim Veranstalter arbeiten, die im Management irgendwas entscheiden müssen und so weiter, wie das unterstützt wird. Und in dem Fall sollte sich vielleicht auch einfach die Fachpresse, wenn darüber berichtet wird bei uns in der Branche, auch ein bisschen mehr ins Detail gehen, sich auch trauen, wirklich zu gucken, was für Prozesse, sage ich mal, können auch erleichtert werden eben für die Reisebüros. Da gibt es einige.
Aber ist es denn wirklich so, dass das Thema in der Branche unterbesetzt ist? Mein Eindruck ist schon, dass sich da viel tut, aber die Leute, die das weiterentwickeln, das Thema und auch an automatisierten Prozessen arbeiten, vielleicht nicht zwingend die sind, die in der Touristik aktuell im Travel Counter oder vielleicht auch in der FVW irgendwie abgebildet werden, weil die sich vielleicht auch gar nicht A, für die Fachpresse interessieren, weil das vielleicht auch gar nicht das Vertriebsmodell ist, was sie erreichen müssen, ne? Und weil die vielleicht zumindest in der Außenwahrnehmung ziemlich an der Branche vorbeiarbeiten und sich für das, was in der Branche intern interessiert, gar nicht so interessieren. Also ich denke jetzt hier an unseren alten Freund André Kiewitz und mit dem, was er macht, der schon sehr lange sich mit diesen ganzen Themen beschäftigt, der aber in der Fachpresse jetzt nicht zwingend viel Aufmerksamkeit findet. Dem das vielleicht, sag ich mal, ich weiß es nicht genau, vielleicht ziemlich egal ist, wie das sozusagen in der Außendarstellung wirkt, sondern dem es halt vielleicht, sag ich mal, viel mehr darum geht, seine Märkte zu erreichen, ne? Also das ist so mein Eindruck. Und die Leute, die darüber reden, sind, glaube ich, eher die versuchen irgendwie Schritt zu halten und sich zu informieren, aber vielleicht gar nicht so am Puls der Zeit sind. Ja.
Also ich glaube, unsere Fachpresse, und wie gesagt, ich will das gar nicht alles über einen Kamm scheren, ich habe auch wirklich gute Artikel schon gelesen, aber insgesamt wird so eine Fachpresse auch von dem branchenobersten Verband, sage ich mal, beeinflusst, ne? Und der DRV, sage ich jetzt mal, hat auch was zu KI gemacht, aber immer nur in so einem geschlossenen Kreis beispielsweise und hat das Thema vielleicht auch einfach so behandelt wie, heute reden wir mal über KI, morgen reden wir wieder über Reisen nach Japan. Ich würde mir wünschen, sage ich mal, dass das Thema eben omnipräsenter auch ist. Und ich sag mal, der erste Ansprechpartner, was das angeht, wären ja beispielsweise auch die Hochschulen, ne? Also an der Stelle würde ich vielleicht auch einfach mal das Argument platzieren, dass die Touristik an sich, also die Branche und auch die Verbände viel zu selten noch mit den oder viel zu wenig mit den Fachhochschulen zusammenarbeiten, wo ja im Prinzip genau an solchen Themen geforscht wird.
Meine Frage ist, die Frage stelle ich mir selbst, ich habe da keine Antwort drauf, vielleicht hast du eine oder vielleicht hat Sven auch eine, ist halt die Frage, kann die Branche von sich selbst her lernen oder sind die Leute, die sich damit wirklich aktiv beschäftigen, auch zukunftsweisend, gucken die halt außerhalb der Branche und gucken sich da Dinge ab?
Also sie sollten auf jeden Fall mehr außerhalb der Branche gucken, wenn es um solche innovativen Themen geht.
Da wollte ich auch gerade tatsächlich, die Frage ging auch, dass wenn der DRV Sachen anbietet und es gibt ja Webinare und sowas, die sind dann immer überlaufen, aber dann tatsächlich meistens reden dieselben Leute, die halt dann so ein bisschen an der Oberfläche rumkratzen und da fehlt halt tatsächlich vielleicht auch noch so ein bisschen der Blick von außen. Und bei den Magazinen, also bei den Fachmagazinen, ich glaube, das hat einen ganz einfachen Grund, der Werbedruck. Also KI bringt im Moment noch keine Werbegelder und die schalten keine Anzeigen und keine Banner und sonst irgendwas, also wird darüber nicht berichtet. So einfach. Kann ich es mir dann tatsächlich vorstellen.
Also ich sag mal so, ich bin natürlich immer offen für das, was ich auch hier gerade gesprochen habe, so auch mal wirklich darzustellen. Ich bin auch schon beispielsweise mit einer Kooperation aus Essen im Austausch und die würden mich dann beispielsweise auch mal eine halbe Stunde über KI referieren lassen.
So, ich bin also dabei,
sagt Bescheid. Einige sind da schon relativ weit.
Aber mal eine andere Frage. Also ich habe ja gesagt, das ist ein großer Blog, da kann man bestimmt sehr lange drüber reden. Wo endet denn das Ganze mit der KI? Ist es nicht so, dass die KI tatsächlich die besseren Antworten auf Fragen liefert, wenn ich jetzt irgendwo in eine Maske bei, nehmen wir TUI, eingebe, will nach Mallorca eine Woche, Hotel am Strand, gut bewertet für Familien und das ist mir noch wichtig, dass die KI da nicht tausendmal besser ist, mir was vorzuschlagen und die besseren Flüge mir rauszusuchen und das Ganze auch noch schneller macht. Also ist das vielleicht am Ende dann doch das viel besungene, nie eingetretene Ende der Reisebüros?
Nein, ganz und gar nicht. Ich habe eingangs schon gesagt, es geht um Insights im Vertrieb. Das heißt also, eine KI kann niemals einen Kunden so gut kennen wie jemand, der auf persönlicher Ebene mit dieser anderen Person befreundet ist oder sie als Stammkunden schon ewig betreut. Eine KI ist immer nur so gut wie die Datenbank dahinter. Und erstens kann die KI keine Emotionen lesen und zweitens, woher soll die KI denn so eine Insights wissen, was dieser eine Kunde jetzt so emotional beeinflusst, dass er sich für eine persönliche Beratung beispielsweise entscheidet oder dass er zum Beispiel immer in dasselbe Hotel fährt. Und noch ein anderes gutes Beispiel, das verwende ich auch immer in Vorlesungen, zum allgemeinen Thema, warum eine KI nie den Menschen ganz ersetzen wird, weil es einfach immer unterschiedliche Anwendungsfälle geht. Also gibt einen Richter beispielsweise, der verurteilt ja auch nicht jeden zu der gleichen Gefängnisstrafe, obwohl sie dasselbe gemacht haben. Da sitzt am Ende des Tages also immer eine Person ganz oben, die muss sich alle Informationen, sage ich mal, ansehen und muss dann aus allen Informationen, sei es KI generiert, sei es irgendwie eine menschliche Emotion und so weiter, eine finale Handlungsempfehlung aussprechen oder eine finale Entscheidung einfach treffen. Und diese finale Entscheidung wird eine Maschine den Menschen nie abnehmen können. Deswegen, die Reisebranche hat ehrlich gesagt sehr, sehr gute Chancen, sich von diesen standardisierten, also von diesen prozessorientierten Buchungsportalen, sag ich mal, durch persönliche Beratung abzugrenzen.
Ich bin, was das angeht, ein bisschen skeptischer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, du hast sicher recht. Da wird es immer noch sozusagen am Ende des Trichters einen Filterungsprozess geben, eine menschliche Instanz. Aber ich meine, das, was sozusagen die emotionale Entscheidungsgrundlage liefert an Daten und wie diese Daten dann auch verarbeitet werden und dann auch sozusagen die Entscheidungsgrundlage für den Endverbraucher sozusagen beeinflussen. Ne? Da passiert ja schon so vieles, ne? Wenn wir uns angucken, wie Reisen online dargestellt werden, wie die Buchungsstrecken auf Webseiten großer Reiseveranstalter sozusagen auch zumindest jetzt im Anfang sind so gestaltet zu werden, dass da wenig menschlicher Input gebraucht wird, ne? Sozusagen, dass da viel responsive passiert, ne? Aufgrund von vorherigem Suchverhalten auf den Webseiten über Cookies und so weiter und so fort. Ich bringe das ein bisschen pedantisch rüber, aber ich bin da skeptisch, dass das über lange Sicht hinaus noch so viele Menschen brauchen wird. Ja, sicher, am Ende des Tages wird da jemand sitzen, der vielleicht noch final berät oder finale Entscheidung trifft, aber ich glaube, im Vorfeld wird glaube ich, ganz viel wegfallen. Ne? Und ich glaube, das tut es auch jetzt schon, oder?
Du, von so standardisierten Prozessen, es mag sein, wobei es natürlich immer jemanden geben muss oder so, der diese Prozesse bestimmt und der darüber hinaus eben weiß, wie die Zielgruppe tickt. Und eigentlich ist ja KI wie immer in der Evolution der Industrie für uns gerade in Deutschland eine Riesenchance, weil wir können unsere Leute jetzt dafür ausbilden oder so zukünftig diese ganzen Möglichkeiten mit künstlicher Intelligenz und so weiter einzubringen in die Ausbildung, zu nutzen, um eben noch bessere Ergebnisse, sag ich mal, zu erzielen. Das ist so ein bisschen die gesellschaftliche Herausforderung gerade. Deswegen übrigens auch, das hatte ich auch in meiner Stellungnahme im Bundestag da formuliert, müssen wir jetzt eben, was die Ausbildung angeht und was die Ausbildungsinhalte auch so in den Berufsschulen und in den Universitäten, in den Hochschulen angeht, das eben einfach berücksichtigen. Ne? Also es ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren, dass wir heute wissen müssen, wo auf welcher Karte liegt welche Stadt und wie heißt der Drei-Letter-Code von Istanbul beispielsweise, sondern wir müssen eigentlich voraussetzen, dass alles irgendwo steht und wir müssen die Leute dazu ausbilden, dass sie wissen, wie sie an Informationen gelangen. Aber sie müssen nicht eben alles auf Knopfdruck wissen. Das ist so ein gesellschaftliche Entwicklung, die man einfach jetzt auf dem Schirm haben muss.
Ich glaube, da müssen die Unis erstmal ausgestattet werden mit allem und mit ordentlichem Internetanschluss und Computern und sonst irgendwas. Also nein, ja. Das ist schwierig, schwierig.
Ja, das stimmt. Das will ich mal so als
oder man Kritik muss halt eigentlich viel früher anfangen, eigentlich ja schon in der Schule, dass das so was beigebracht werden. In der Uni sollte man das eigentlich schon können.
Ja. Will ich nur ganz kurz nachhaken, du hast eben Bundestag erwähnt. Wie ist denn das zustande gekommen, dass du da eingeladen worden bist, vor dem Tourismusausschuss des Bundestags zu reden? Das habe ich auch in der Presse ein bisschen verfolgt. Wie kam das zustande?
Mega der Zufall eigentlich. Also eigentlich
hat es verlaufen oder was?
eigentlich ist es damit hat's damit angefangen, dass ich dieses Jahr am Silvesterabend nicht wirklich großartig feiern war. Ich war zwar auch bei Freunden und so, wir haben zwar auch eine schöne Zeit gehabt, aber ich hatte irgendwie 2 Tage vorher viel Party gemacht und war einfach auch so fit an Neujahr an dem Tag. Also bin relativ zeitig aufgestanden und habe so gedacht, ach, es ist Neujahr, was mache ich jetzt eigentlich und so, ne? Aber ich könnte ja schon mal ein bisschen das neue Jahr vorbereiten und hab dann einfach mal ein bisschen was zu künstlicher Intelligenz und zum Prozess, sage ich mal, im Reisebüro und bei Reiseveranstaltern geschrieben, habe das einfach, das, was ich selber beruflich auch vorher schon gemacht habe, mal zu Papier gebracht und habe so gedacht, ah, was machst du jetzt mit dem Material? Na gut, dann schicke ich es mal an die Counter von 9, mal gucken, was die daraus machen wollen. Und dann hat die Counter von 9 das veröffentlicht, war ja auch ein schöner Artikel geworden, auch ein längerer, ne? Ich freue mich ja immer, wenn die touristische Fachpresse auch mal sich traut, lange Artikel und also zu veröffentlichen und das Thema, sage ich mal, ganzheitlich zu betrachten. Ja, und diesen Artikel hat dann Stefan Schmidt, Mitglied des Bundestags von Bündnis 90 Die Grünen, gelesen und hat gesagt, ah ja, wir haben ja demnächst auch eine Anhörung im Bundestag zum Thema Aus- und Weiterbildung in der Tourismusbranche und der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und dann wurde ich angerufen von dem Bundestagsbüro der Grünen und dann wurde ich gefragt, ob ich mich dazu nicht mal äußern möchte im Bundestag.
Und wie läuft das dann ab? Dann geht man klopft an die Tür des Bundestags und sagt, hallo, hier bin ich. Und wie
naja, erzähl mal ein bisschen. Es war mega der Stress. Also man muss ja im Vorfeld als Sachverständiger, so heißt man ja dann, ne? Und man ist ja auch nicht im Bundestag drin, sondern man ist ja im Paul-Löbe-Haus, wo die Ausschüsse, sag ich mal, sind, also Ausschuss Tourismus war ich im Prinzip. Und ja, ich meine, mein Vorteil ist, dass ich halt tagtäglich mit irgendwelchen wissenschaftlichen Studien und Arbeiten und so weiter als Hochschuldozent zu tun habe, auch vor allen Dingen, wenn ich so Hausarbeiten von Studierenden betreue. Ich selber bereite auch in geraumer Zeit noch eine Promotion vor. Das heißt also, mir fällt es jetzt nicht so schwer, lange Texte zu schreiben und das wissenschaftlich, sage ich mal, zu untermalen. Mit Quellen, mit Argumenten, mit Beispielen und so weiter. Und trotzdem ist das so ein bisschen bei mir reingedroppt. Also ich habe das eigentlich nicht auf dem Schirm gehabt und habe dann 2 Wochen im Prinzip an dieser Stellungnahme gearbeitet, um da eben auch ein gutes Ergebnis herauszubekommen. Musste Termine ein bisschen verschieben und so weiter, aber war dann mit dem Ergebnis nachher ganz zufrieden. Und gut, dann ist es nachher so, da sitzen ja auch noch andere Sachverständige, die machen das vielleicht nicht so ausführlich, die versuchen das vielleicht irgendwie mehr auf den Punkt zu bringen oder so. Und dann bin ich einer von 5 Sachverständigen gewesen und konnte mich dann zumindest zu den wichtigsten Themen, sage ich mal, in meiner Stellungnahme nochmal persönlich vor dem Bundestag äußern.
Wie lange hat man dann Zeit? 5 Minuten, 10 Minuten? Also es gibt bestimmt so eine begrenzte Redezeit und dann nochmal Fragen und Antworten. Oder kriegt man dann höflichen Beifall und verlässt die Bühne?
Da war ich auch ziemlich aufgeregt. Also
glaube ich.
Es läuft quasi vor einem so eine Uhr, wo die Redezeit angezeigt wird. Und ich glaube, man hat pro Beantwortung, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube 8 Minuten oder so, ne? Und manchmal ist es ja so, manchmal braucht man total lange, um eine Frage zu beantworten. Manchmal ist man aber auch nach 2 Minuten schon durch, ne? Und dann überlegst du dir, okay, wie nutzt du jetzt die restlichen 5 Minuten noch aus, um jetzt hier nicht zu sagen, ja, frag mal meinen Nebenmann so ungefähr, was der dazu sagt, ne? aber ich muss auch dazu sagen, also das vielleicht nochmal zum Verständnis, ich habe auch gesagt, ich mache das nur, wenn ich mich politisch jetzt nicht irgendwie festlegen muss oder mich irgendwie vor den Kahn spannen muss. Ne? Also jede Fraktion hat einen unabhängigen Sachverständigen benennen Und bei mir waren es eben die Grünen. Also hätte das die AfD beispielsweise gemacht, hätte ich aus Prinzip gesagt, nee, mache ich nicht.
In deiner Wahrnehmung jetzt, wo du dann diese Berührungspunkte mit der Politik hast und ich denke auch immer noch hast, in deiner Wahrnehmung jetzt nach der Pandemie, die haben wir jetzt schon ein gutes Stück weit, also so fast 2 Jahre hinter uns, würde ich sagen. Wie hat sich denn die Wahrnehmung der Politik jetzt so konsolidiert, der Blick auf die Touristik? Wir haben das ja groß gefeiert, dass während der Pandemie die Touristik jetzt endlich mal wahrgenommen wird. Man sieht jetzt, was mit der Pauschalreiserichtlinie passiert. Man denkt sich, Mann, haben wir gar nichts gelernt. Ne, so deine Wahrnehmung jetzt mit diesen Berührungspunkten, ist das Thema noch sehr präsent oder ist das einfach etwas, was wieder auf kleiner Flamme läuft, das Thema Touristik als politisches Thema?
Nee, also man muss ja wirklich unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Sparten im Tourismus, Incoming-Tourismus, Hotellerie, Touristik, Outgoing-Touristik und so weiter. Und meiner Meinung nach ist da schon, wenn wir jetzt nur die Outgoing-Touristik uns ansehen, also was das Establishment von Reiseveranstaltern, die Branchenarbeit und so weiter angeht, schon ein bisschen Bewegung reingekommen. Das hat sicherlich auch ein bisschen was mit dem VOSR zu tun, weil der VOSR ist ja nicht nur Maria Linhoff alleine, sondern es sind ja auch andere Mitglieder, da auch wirklich von der Basis aus Sicht der Reisebüros berichten, was eigentlich so, sage ich mal, gemacht werden müsste, um die Branche zu verbessern, genauso wie das die TUI auch macht beispielsweise oder andere Reiseveranstalter, die dann dort Lobbyismus betreiben. Und grundsätzlich in meiner Wahrnehmung ist ein bisschen mehr Bewegung drin als noch vor der Pandemie auf jeden Fall.
Wie äußert sich das?
Na, ich sag mal so, allein das Thema Nachhaltigkeit wurde ja früher eher reduziert auf Incoming-Bereich, ne? Also auf den Incoming-Bereich. Wie müssen sich beispielsweise ankommende Destinationen oder Hotels einstellen, damit sie nachhaltig wirtschaften? Dass wir jetzt auf einmal aber beispielsweise auch über Nachhaltigkeitsstrukturen darüber sprechen, wenn Leute weggeschickt werden aus Deutschland, also im Ausland Urlaub machen, dass man beispielsweise zu der Erkenntnis gekommen ist, dass wenn Touristen in großen Städten unterwegs sind, dass sie lieber in Hotels sein sollten, ne? Weil sonst, wenn diese Sharing-Angebote steigen, den Leuten dort die Wohnung weggenommen wird beispielsweise. Oder wenn man über das Thema CO2-Ausstoß pro Kopf redet, ne, dass man eben zu der Erkenntnis kommt, wenn mehr Leute in einem Sammeltransfer unterwegs sind, also mit eng bestuhlten Maschinen fliegen, dass sich auch der CO2-Ausstoß dadurch reduzieren kann. Und dass die Touristik da einfach auch bessere Strukturen hat als beispielsweise ein komplett freier Markt, der durch Airbnb, durch Ferienwohnungen, durch Uber-Fahrten, sag ich mal, bearbeitet wird, dass da die Touristik einfach doch ein bisschen mehr zur Nachhaltigkeit beiträgt, auch im Ausland.
Max, ich wollte jetzt sagen, du tanzt auf vielen Hochzeiten, aber das hat ja meistens immer so ein bisschen negativ. Ich meine das überhaupt gar nicht negativ, ich meine das echt sehr, sehr positiv. Beeindruckend, in welchen Bereichen du allen tätig bist und was für einen Überblick du dir im Tourismus ja erschaffen hast und wie aktiv du auch in jedem Bereich bist. Ne? Du hast den Inside-Blick, du hast den Outside-Blick. Du hast jetzt die Verbandsarbeit angesprochen. Was willst du noch erreichen? Ist es so, Norbert Fiebig muss sich warm anziehen bei der nächsten Wahl? Oder Frau Linhoff will ja auch langsam in Rente gehen, hat sie irgendwann mal gesagt. Ist das ein Geheimnis? Nee, ist kein Geheimnis. Ne? Das sagt sie.
Nee, ist kein Geheimnis. Oder? Also ich glaube, genau. eine Wahlperiode will sie noch machen und dann...
Okay, ja.
Genau. Also, frag mich mal was Leichteres. Ich sag mal, Breaking News, morgen habe ich einen Termin beim Notar. Ich gründe eine GmbH. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich auch mit anderen Freelancern mittlerweile an Projekten arbeite. Da macht einer die Webseite beispielsweise, die andere macht so Fachkräfterekrutierung in der Generation Z. Und da wollen wir einfach unsere Kräfte ein bisschen mehr bündeln und viele von meinen Kollegen, sage ich mal, die sowas Ähnliches machen wie ich, haben auch festgestellt, dass es ganz gut wäre, da auch Unterstützung zu bekommen. Ne? Also sei es eine Assistenzkraft, sei es irgendwie assoziierte Partner und so weiter. Und liegt jetzt erstmal bei mir an, also dass ich auch wirklich vom Freelancer-Dasein wirklich zum Gesellschafter, sage ich mal, werde. Mhm. Und ich finde, ich bin sowieso ein Typ, ich brauche immer so persönliche Ziele auch noch. Das Thema Promotion steht bei mir auch irgendwann noch an. Nur dafür muss ich dann irgendwie erstmal Kapazitäten schaffen, weil mit so einer Promotion, wenn man da wirklich 3 Jahre lang jeden zweiten Tag dran schreibt, verdient man leider kein Geld. Das ist eher auch eine Investition, sage ich mal, noch für die Zukunft. Und irgendwie kriege ich das schon hin. Das sind jetzt aber mal so zwei persönliche Beispiele, wo es noch hingeht. Ja, und ich bin für alles offen. Ne? Irgendwann, ich bin auch jemand oder so, der sich nicht vor Ehrenämtern, sag ich mal, sträubt. Irgendwann wird es da vielleicht irgendwie mal eine Anfrage geben und dann muss man eben darüber verhandeln, ob das eine oder andere vielleicht möglich ist.
Vielleicht doch ein bisschen politischer werden.
Könnte sein.
Da hat er ganz ernst geguckt, muss man jetzt sagen.
Ja, ja. Ihr habt es hier zum ersten Mal gehört, liebe Leute, hier zum ersten Mal. Die Liebe zum Reisen verbindet ja alle unsere Gäste. Was bedeutet Reisen für dich und wo reist du gerne hin? Wie reist du?
Ja, ja. Also ich bin geprägt durch Pauschaltourismus, weil ich früher mit meinen Eltern viel so im Urlaub gewesen bin. Also das ist ja so diese klassische Customer Journey, wenn man meiner Meinung nach überhaupt auf die Touristik aufmerksam wird, dass man also quasi schon mit dieser Reisebüro-Beratung irgendwo mit aufwächst, wenn man mal mit zum Beratungsgespräch geht und so weiter. Ich würde sagen, in meinen 20ern ich bin 35, habe ich nicht wirklich an dieser Wertschöpfungskette Touristik so teilgenommen, weil ich glaube, da ist man vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe. Da guckt man vielleicht noch mehr so aufs Geld, versucht auf Biegen und Brechen so günstig wie möglich zu reisen. Da ist dieser Sicherheitsaspekt einfach noch nicht so da. Heute ist es ein Mix aus, kommt drauf an. Ne? Also wenn ich wirklich sage, ich will schnell, effizient, sicher und zuverlässig reisen, dann auf jeden Fall Reisepaket. Da ist meine Lieblingsdestination immer noch, ich würde sagen, im Nahbereich Fuerteventura. Einfach weil die Insel über geile Ressourcen verfügt. Also leider nicht so viel jetzt spanische Kultur, ne? Aber dafür eben super geiler Strand, immer gutes Wetter, Urlaubsmentalität vom Feinsten, sag ich mal. Und wenn ich jetzt richtig verreise und ich was sehen will, sag ich mal, ne, dann ist es eine Fernreise. Ich hab zeitweise mal an dem Aspekt so organisierte Fernreisen auch ein bisschen geforscht. Das heißt also, wie kann sich ein Reiseveranstalter gerade so für Leute so zwischen 25 und 35, sage ich mal, aufstellen, um da auch das touristische Produkt ein bisschen attraktiver zu machen. Finde ich auch total spannend. Habe ich auch schon tatsächlich zwei Reisen alleine unternommen, einfach weil man da auch neue Leute so kennenlernt. Ja, und ansonsten, ich nehme das gar nicht mehr so richtig wahr, wenn es so gerade so im Nahbereich war. Jetzt im Dezember eine Woche wandern auf Mallorca mit einem Kumpel zusammen. Einfach mal so, weil da die Klimabedingungen echt gut sind auf Mallorca, weil auch nicht mehr so viele Touris, auf der Insel sind, sage ich mal. bedarfsorientiert. Ne? Also hört sich jetzt betriebswirtschaftlich an, ist aber tatsächlich so, ne, wenn ich das eine brauche, buche ich das eine, wenn ich das andere brauche, buche ich das andere. Und so gehe ich daran. Und ansonsten mal gucken, was so noch für Reisen anstehen. Aber ich bleibe mir das, oder mein Privileg ist es ja, in Berlin zu wohnen. Der eine würde sagen, das ist kein Privileg, aber ich sage jetzt mal, ich lebe gerne hier. Es ist schon auch ein tägliches Erlebnis. Die Stadt bietet viel, ne? Also vieles, was man so an Fernweh, sage ich mal, von früher noch kennt, dass man sagt, man muss jetzt irgendwie an andere Kulturen eintauchen, man möchte sich mit dem und den auseinandersetzen, kann man hier in Berlin, glaube ich, schon auch ganz gut wahrnehmen, sage ich mal, weil die Stadt einfach auch sehr vielfältig ist. Und ansonsten auch was ich so mache in meiner Freizeit ist halt auch sehr charakterorientiert, ne? Also ich gehe übelst gerne auf Konzerte. Bin dann auch so derjenige, der so gerne mal auch ausgiebig tanzt, so im Pogo-Kessel und zum Beispiel und so weiter. Das gibt mir einfach was, weil das einfach so was total Cooles, was Besonderes ist. Und ich gehe halt gerne zum Fußball und da habe ich einfach hier auch eine sehr gute Möglichkeit, sowohl zu Union zu gehen oder wenn ich bei meinen Eltern in Rostock bin, zu Hansa zu gehen.
Beim Thema Pogo und Fußball, dann kann ich mich ja jetzt verabschieden. Ihr könnt noch eine halbe Stunde weiterreden.
Wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen. Er wusste, wer die Broilers sind. Ne, die kennt ja auch nicht jeder. Die sind ja auch eher ein bisschen, da kann man auch gut sich bewegen, sagen wir mal, vor der Bühne, wenn die ein Live-Konzert geben.
Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So blaue Flecken hinten nach dem Konzert gehören schon dazu.
Genau, genau. Ja. Ich kenne Broiler nur schmackhaft.
Aber gut, vielleicht mal bei diesem Thema noch ganz kurz. Das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, solche individuellen Hobbys, sag ich mal, oder auch so gesellschaftlichen Entwicklungen, damit tut sich die Branche auch ziemlich schwer. Ne? Also ich finde das immer nicht so schön, wenn auch so auf Veranstaltungen oder so, dass alles so auf der Oberfläche so Larifari schwimmt, so von wegen, ja, wir sind eine schöne Branche und bei uns ist alles schön und so weiter. Ne? Aber ich finde so auf persönliche gesellschaftliche Entwicklungen könnte man noch viel mehr Einfluss nehmen. Ne? Also, dass ich zum Beispiel jemand bin, ich sage immer, ich bin tagsüber Business und abends Punk, ne? Also dass ich zum Beispiel auch mal auf alternative Veranstaltungen gehe, das kommt, die Branche, also die Tourismusbranche tut immer so, als wenn das komplett, als wenn es sowas gar nicht gibt, sage ich mal, ne? Als wenn man nicht auch mal so eine Veranstaltung organisieren könnte, wo es mal eben nicht so gesittet zugeht, wo man eben auch mal locker einfach mal irgendwo am Lagerfeuer steht. Ja, naja, ist so. Und ich glaube, wenn man das machen würde, dann würde man eben auch noch mehr Leute von außerhalb ansprechen. Hm.
Also ich habe die Branche punktuell schon mal sehr ungesittet kennengelernt, aber vielleicht verkehren wir in anderen Kreisen.
Ich aber auch, das ist
vielleicht ein anderes Thema.
Genau.
Vielleicht reden wir noch nicht so gerne drüber. Ja, vielleicht reden wir auch noch nicht so gerne drüber. Ne? Na gut. Max, war sehr interessant, mit dir zu reden. Danke für deine Zeit. Alles Gute für deine weiteren Tätigkeiten. Sehr interessant. Ich denke, wir werden noch einiges von dir sehen und hören. Und wie gesagt, da klingen ja schon einige Ambitionen durch. Also bin sehr gespannt. Ja.
Also vielen Dank auch an euch. Hat sehr Spaß gemacht. Ne? Und wie gesagt, wir jetzt halt gerne, man sieht sich sowieso irgendwie auf irgendeiner Veranstaltung bestimmt.
Auf jeden ganz Fall. Bestimmt. Ganz ja? Bestimmt. Und Sven, wenn du mal Beratung brauchst, ne, du hast ja Max Nummer, ne? Also
genau.
Kein Problem. Ja. Ne? Mach ich. Also, bisschen was über die jungen Leute lernen möchtest. Da kann ich dir leider auch nicht helfen.
Bin doch selbst noch jung. Nee, nicht. Ja. Lassen wir es. Max, vielen lieben Dank. War super spannend.
Ja, gerne. Dir. Und dann, ja, alles Gute euch, ne? Und dann bis bald, würde ich sagen, ne?
Jo, bis dann. Beste Grüße nach Berlin. Ciao. Danke dir. Ciao, ciao.